Anmerkung 332. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Um des lieben Himmels willen, sagte Pemulis und umfasste den Knöchel des Beins, das er über das andere geschlagen hatte, damit der Fuß zu wippen aufhörte. Rusk, Charles und Mrs. Incandenza sind jetzt bei ihm. Stitt hat ihn schon besucht. Loach hat ihn einer genauen Reflexprüfung unterzogen. John Wayne kommt wieder auf die Beine. Na Gott sei Dank, dass wir den Stein vom Herzen haben, sagte Pemulis. Pemulis, Delind, Nwangi und Watson waren im Büro der Studiendekanin. Mrs. Inks Ventilator zischte und irgendwas da oben drin sirrte. Delind saß hinter dem hohen Schreibtisch und sah aus wie ein fieser kleiner Junge. Niemand hatte gesagt, ob jemand von höherem Rang als Delind aufkreuzen würde. Pemulis wusste nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Wir sollten absolut sicherstellen, dass wir das der Reihe nach und in deinen eigenen Worten festhalten. Nwangi und Watson waren bloß Schaufensterdekoration. Das hier war A. Delinds großer Auftritt. Sein Gesicht zerfiel irgendwie, wenn er lächelte. Ohne vorheriges Wissen etwelchen Ungemachs wirst du aus der Umkleide geholt und stehst mit anderen Schülern draußen im Korridor, wo du erstmals hörst, dass Wayne ein Ungemach erlitt. Pemulis ging davon aus, dass kein Mitglied des Lehrkörpers die Sendung gehört hatte. Die schlossen immer um 14.35 Uhr ihre schalldichten Türen. Pemulis hatte keine Ahnung, was Wayne überhaupt gesagt hatte oder Jim Troach, der seit der apokalyptischen Sendung wohlweislich keinen einzigen Gesichtszug in ihr Zimmer gesteckt hatte. Pemulis hatte den halben speichellosen Sprint zu B204 gebraucht, um sich zusammenzureimen, was passiert sein musste. Und dann fand er seine gemobsten Tenuates im Saldane-Fläschchen des kleinen Wichsers. Pemulis erschauerte fast, als er sich vorstellte, was die Schnellmacher in Waynes kirschroter, jungfräulicher Blutbahn angerichtet haben mussten. Das leise Surren seiner mit Höchstgeschwindigkeit arbeitenden Großhirnrinde wurde von dem zischenden Ventilator überdeckt, sowie von den Trillerpfeifen, den Spielgeräuschen und Stitzmegafon draußen. Ich bin da am Umziehen, warte auf Freer und mach eine kleine Grrrk-Intervention bei Postlethwaite, der eine Krise hat. Da kommen Zoltan und der Schatten reingekrampft und sagen, Troach hätte den Duke angestiftet, für die WETA-Sendung frisch von der Leber weg zu reden. Was haben die gesagt? Troach soll Wayne dazu verleitet haben, offen zu reden, ohne zu wissen, dass das per WETA in sämtlichen Räumen zu hören ist? Pemulis war klar, wie lahm das war. Schließlich wussten alle, dass Wayne neben Troachs kleinem, altmodischen, gusseisernen Handmikrofon an Lateral Alice Moores geschwungenem Tisch gesessen haben musste. Er hatte schon von Lateral Alice gehört, dass es eher so gewesen war, dass Wayne dauerquasselnd hereingestürzt war, Troach weggeschubst, sich das Mikro geschnappt und drauf los schwadroniert hatte, während Troach und Lateral Alice Moore nur entgeistert zugesehen hatten. Und Dave Hart, der sich unten an der abgeschalteten dritten Schiene mit irgendwelchen Wartungsarbeiten beschäftigte, war so entgeistert gewesen, dass er in einem seiner Schlafanfälle vornübergekippt war und fast eine Stunde lang mit der Nase im blauen Teppich und dem Hintern in der Luft dagelegen hatte. Und Lateral Alice's Stress hatte ihre chronische Zyanose so verschlimmert, dass ihr Gesicht immer noch blaustichig zwischen ihren Knien hing, als Pemulis zu ihr kam. Also das war mehr so ein allgemeiner Eindruck. Und vielleicht habe ich die Aufregung der Jungen auch irgendwie falsch verstanden. Außerdem klang Wayne völlig unwaynisch. Ich meine, wie hätte denn irgendwer solchen Scheiß von sich geben können, wenn ihm klar gewesen wäre, dass sie nicht unter sich waren? Und dann auch noch Wayne, der doch sowieso die personifizierte Zurückhaltung ist. Delind blähte blässlich die Nüstern. Und Pemulis wusste, dass er das immer tat, wenn er Bockmist witterte, und wusste, dass sein Gegenüber das auch wusste. Pemulis weiß, dass Delind es auf ihn abgesehen hat, seit dem Vorfall mit dem PWTA-Typen, der an der PWTA erst herumgeeiert war und dann drauf los schwadroniert hatte. Aber das war eine völlig andere Kiste. Die Ironie war, dass Waynes Dröhnung ein totaler Zufall war, mit dem Pemulis gar nichts zu tun hatte. Wenn überhaupt, dann schon eher Troach. Aber die Großhirnrinde fand keinen Weg, das rüberzubringen, ohne gleichzeitig den Besitz von Schnellmachern einzugestehen. Und da er sich seit dem Eschaton und dem ONANTA-Urologen pharmazeutisch sowieso auf Minengebiet bewegte, wäre das auf einen glatten Clipperton hinausgelaufen. Nwangi zeigte geradezu blendende Drittweltzähne, sagte aber nichts. Watsons Augen waren fast schon von diesem blepharoklonischen Rammdösigkeitsfilm überzogen. Weniger eine Stumpfheit als eine Leere. Das tote Verandalicht von Niemand zu Hause bei Che Tex Watson. In den Unterlagen, die DeLint in der Hand hatte, sah Pemulis das Flugblatt über die abweichende Division von Wayne und Mrs. I. Wann wurdest du, in deinen Worten, erstmals aufmerksam auf Waynes Ungemach? Erstmal komme ich da raus und bin noch dabei, den Postheimer zu beraten. Da höre ich im Lautsprecher, wie Wayne was abzieht, was Keith für eine Nachahmung von Dr. Tavis hielt. Es war unheimlich gewesen. Stice war im Vergleich dazu ein blutiger Anfänger. Wayne hatte zu Trulch gesagt, er solle eine Jugendliche imitieren. Er selbst gab den Jugendlichen Tavis, der sie um eine Verabredung bat. Pemulis schauderte es. Er konnte sich nicht genau an die ganzen kleinen Manierismen erinnern, die Wayne eindeutig abgespeichert haben musste, weil Tavis im Bus auf den Rückfahrten von irgendwelchen Siegen immer neben ihm saß und ihm die Ohren bis zum Eichstrich abfüllte. Jedenfalls kurzum, Chucky Tavis macht sich an eine kanadische Cheerleaderin oder so ran und erzählt ihr, er wolle absolut offen mit ihr sein. Er habe schreckliche Angst vor einer Zurückweisung. Er werde ihr jetzt gerade heraus sagen, dass er sie morgen bitten werde, mit ihm auszugehen. Und er flehe sie an, ihn dann nicht einfach zurückzuweisen, wenn sie nicht mit ihm ausgehen wolle, sondern sich eine plausible Ausrede auszudenken. Wobei ihm natürlich klar sei, dass gerade diese seine Bitte es ihm erschweren werde, die Ausrede dann auch zu glauben. Schließlich habe er sie ja gerade ausdrücklich darum gebeten, sich eine Ausrede auszudenken. Woraufhin die ganze Academy hört, wie Mr. Trulch Wayne dazu bewegt, an seinen verschiedenen Mitschülern und Trainern öffentlich scharfe Kritik zu üben. Ich muss sagen, Sir, dass ich in der Tat den Eindruck hatte, Trulch könne die ganze Sache irgendwie inszeniert haben. Er bezeichnete Corbett Thorpe als einen, er gab vor, in den Papieren zu blättern, sodass Pemulis mehrmals das 17 in 56 Flugblatt sehen musste, das beim Blättern auftauchte. Ich glaube, die Formulierung lautete gelähmter Trottel, sagte Nwangi zu DeLint. Genau, gelähmter Trottel. Und Francis Unwin mache, Zitat, auf dem Court den Eindruck eines in die Enge getriebenen Nagetiers, Zitat Ende. Und Disney R. Leith sei der, Zitat, Typ von Mann, der auf der Chefenbank unweigerlich neben einem sitzt. Mrs. Richardson Levy O'Byrne Chawaf habe den Vorsitz in einem sogenannten BMW-Club. Allerdings solle dieses Akronym, Zitat, Brett mit Warzen bedeuten. Trainer Stitt sehe so aus, als sei ihm, Zitat, von der Geburt an eine lebenswichtige Flüssigkeit versagt worden. Unser Mr. Nwangi hier sei, ungenau zitiert, aber sinngemäß, einer von den Typen, die einem beim Chinesen nichts von ihrem Gericht abgeben und auch nicht tauschen. Also niederträchtig. Nwangi warf den Kopf in den Nacken und strahlte, als wäre er blind. Es jagte einem Schauer über den Rücken, dass Tavis in Waynes Szenario Erfolg hatte. In Waynes Projektion verführt er die kanadische Cheerleaderin oder wen. Obwohl er ihr dann beim Rendezvous absolut aufrichtig gesteht, dass seine Aussage, er hätte Angst vor einer Zurückweisung, eine bewusste Strategie gewesen sei, um ihn von anderen Jungen zu unterscheiden, ihn ehrlicher und offener erscheinen zu lassen. Das Szenario war dann also, dass die Ehrlichkeit sie so schlauchte, dass sie sich im Grunde geschlaucht, hinlegte und vögeln ließ, bloß damit er endlich die Klappe hielt. Nur, wieder Gänsehaut, hielt er nicht die Klappe. Inklusive einer Art Nachahmung von Dr. Tavis, der seinen Monolog auch beim Beischlaf fortsetzt, sagte DeLint und suchte im Papierstoß noch danach. Über Bernadette Longley? Bernadette Longley sieht so aus, als wüchse ihr Kopf aus den Haaren, statt umgekehrt. Über Mary Esther Thode? Ein Gesicht wie ein Pfannkuchen. Über den verstorbenen Gründer der Akademie und ehemaligen Gatten der Studiendeck? Er war so von sich eingenommen, dass er sich hätte ausscheißen können. Zitat Ende. Über seinen Doppelpartner Hal Incandenza? Offenkundig süchtig nach allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist, nicht schneller läuft als er und in den Mund passt. Ich glaube, die genaue Formulierung war einführbar, sagte Pemulis und trat sich im Kopf umgehend vors Schienenbein. Die Pfannkuchensache war auf bestimmt 15 Sekunden ausgedehnt worden. denn Wayne hatte das Gesicht von Emmy Thode als rund skizziert, als verbrannt, fleckig, kraterdurchzogen, teigig, ölig, weich und so weiter. Frösteln machte auch, dass Pemulis von Ink wusste, dass die »Ich habe Angst vor einer Zurückweisung«-Masche des Pseudo-Tavis zu den verstörenden 5 oder 10 Spitzenstrategien gehörte, die der Panther Orin seinem Bruder empfohlen hatte, um junge, verheiratete Frauen zu vögeln. Donny Stott hat, wie wir erfahren, eine Haut wie ein Aktenkoffer und ist eine überzeugende Reklame für Sonnenschutz. Ich selbst bin, und hier zitiere ich, Zitat, ein Mann, der seiner Mutter keinen Vierteldollar für eine Gummispitze für ihre Krücke leihen würde. Zeichnet sich hier ab, dass das meine Chancen beeinträchtigen könnte, zum Whataburger mitzukommen? Nwangi brach zusammen und schlug sich auf den Schenkel. Sein Profil erinnerte ganz buchstäblich an einen sehr dunklen Tomahawk. Tex Watson griff hinter die Konsole, neben der er in seinem Sessel zusammengesackt war, zog Pemulis spezielle Segelmütze hervor und ließ sie hängen wie etwas, wonach ein Hund springen soll. Irgendwo unter Nwangis Sessel wurden 2 Apothekerwagen, mehrere Uhrmacherlupen, der Abschleppwagen vorrat leerer, sterilisierter Visinfläschchen sowie jedes einzelne Arzneifläschchen von Trulchs Nachttisch hervorgeholt. Was bedeutete, dass Trulch ganz eindeutig einen riesigen, verfaulten Hals aus der Schlingeziehkäse gefressen haben musste. Pemulis spürte den metallischen Geschmack eines ernstlich angsterfüllten Magens. Ich verlange ein Gespräch mit der Studiendeck, bevor das hier weitergeht. Dann haben wir hier erneut Miss Heath, die jemanden anscheinend sehr umtreibt und von der es nun heißt, sie gehöre zu den Menschen, die, Zitat, bei Kartentricks weinen, Zitat Ende. Wir haben einen Rick Dunkel, der, Zitat, seinen Hintern nicht mal mit beiden Händen und einem nautischen Präzisionskompass finden würde, Zitat Ende. Dann gibt es einen Wiederauftritt von Mrs. Heath, die diesmal angeblich, Zitat, immer am Rande eines riesigen Kontinents der Menstruationshysterie weilt, Zitat Ende. Unserem hier bei uns sitzenden, geliebten Tex schreibt man einen winzigen, flüssigkeitsgefüllten Knubbel am oberen Ende der Wirbelsäule zu, wo andere eine Großhirnrinde haben. Ups, ohne Flachs jetzt. Ich muss in einer dringenden Angelegenheit mit Mrs. Ink konnektieren. Sag ihr, es geht um amerikanisch-kanadische Beziehungen. Nwangis Lachen war hoch und hatte das leichte Teekesselpfeifen des Lachens aller schwarzen Männer auf der ganzen Welt. Sie lässt dich grüßen, lässt die Dekanin die ausrichten. Er schlug sich 3-mal auf den Schenkel. Dylan sah nicht mehr ganz so glücklich aus, weil er eindeutig nicht wusste, worum es gerade ging und nicht gern kodierte Botschaften weitergab. Aber er sah immer noch ganz schön glücklich aus. Michael Matthew Pemulis, die Studiendekanin der Academy, lässt ihr ausrichten, die Verwaltung mache sich naturgemäß zu große Sorgen um den Zustand eines unserer beiden gegenwärtig besten Talente, dem ganz offensichtlich unwissentlich ein artifizielles Stimulans verabreicht wurde, das nach Bundesrecht, ONANTA-Satzung sowie dem künstliche Substanzen betreffenden Teil des Ehrenkodex der Enfield Tennis Academy verboten ist, als dass sie sich die Genugtuung erlauben könne, dir ihre allerbesten Grüße auszurichten, sowie ihren Wunsch, Zitat, möge der Weg dir stets entgegengehen, wohin immer deine künftigen Reisen dich führen. Dylind bohrte in seinem Ohr. Das war's wohl im Wesentlichen. Pemulis wurde ganz ruhig und sein Gesicht verwandelte sich in eine heroische Maske. Er atmete eindeutig durch die Nase und die Büroluft schien mentholversetzt. Alles wurde innerlich ganz ruhig, formell und glycerin klar. Ops, bevor irgendwas in Stein gemeißelt wird, dass wir alle, das verspreche ich dir und Mrs. Ink, wir alle bedauern würden, Dylind sagte, man hat mir zu verstehen gegeben, du kannst entweder das Semester der benoteten Scheine wegen abschließen oder mit deiner Segelmütze voller Fächer an einem Stock wie ein zusammengeknotetes Halstuch deiner Wege zu irgendeiner anderen ONANTA-Institution gehen und probieren, ob die einen Senior ohne irgendwelche positiven Referenzen nehmen. Denn dass die Verwaltung dir Referenzen ausstellt, das kannst du dir meines Erachtens abschminken. Tex Watson sagte etwas über Urin. Pemulis schlug wieder ein Bein über das andere. Dylind sah Nwangi an. Ich glaube, der Junge ist sprachlos. Ich glaube, ihm fällt nichts mehr ein. Ich glaub's einfach nicht. Dann war da noch was von wegen, du bist herzlich eingeladen, das, was vom höchsten Hügel herabzubrüllen, du der Verwaltung angedroht hast, zu brüllen. Wobei das schon bald nicht mehr dieser Hügel sein dürfte. Lachend stieß Nuangi hervor. Und dass die Verwaltungsbüroklinken Gummiüberzüge und eine Erdung bekommen haben, dass die Verwaltungsakten allesamt rekryptografiliert sind, sämtliche Zimmerspiegel re-eloxiert und mit Holzpaste versiegelt worden sind, lässt Mrs. Ink dir ausrichten. Das leise Spielkartenmischen, der Flügel der Shitfee, die er sich als eine Art violetten Inkubus mit dem schlaffen Stirnrunzeln seines Da vorstellt. Pemulis kratzte sich ganz ruhig eine Stelle neben dem Ohr. Und das hat Folgen fürs Whataburger, also meine Chancen? Delind erklärte Pemulis, er habe ihn gerade verdammt nochmal geschlachtet. Watson sah von einem zum anderen und Nwangi wiegte sich hin und her, schnaufte und schlug sich auf den Schenkel. Und Pemulis, der mit geschlossenem Mund und schrecklicher Ungezwungenheit atmete, fand ihre gute Laune fast ansteckend. Thank you.